Das Schöne an christlicher Geschwisterlichkeit ist ja, dass es irgendwie ähnlich ist. Bei uns sind auch immer die ersten drei Reihen frei. Umso schöner, heute hier zu sein. Ich freue mich, eingeladen zu sein. Friede euch von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Ich habe heute als Lesungstext, neben dem, der gleich noch kommt, einen Text von Kurt Krömer mitgebracht. Kurt Krömer kennen Sie vielleicht, ist ein Comedian, der aber ein sehr ernstes Buch geschrieben hat über seine Depression. Und ich vertrete fest die Ansicht, dass es wichtig ist, von den Menschen auszugehen und sie zu fragen, was gerade dran ist. Jesus hat das selber auch so gemacht. Er ist zu den Leuten hingegangen und hat als erstes gefragt, was willst du eigentlich, dass ich dir tue, statt einfach loszulegen. Kurt Krömer beschreibt seine Depression. Und er schreibt, die Depression hatte sich irgendwie zu einer Problemschraube entwickelt. Ich schicke die Kinder zur Schule, es ist 8 Uhr, ich könnte mich noch mal kurz ins Bett legen, einen Kaffee trinken und dann einkaufen gehen oder ins Büro fahren. Doch ständig zu grübeln, immer wieder meine Probleme zu wälzen, hat mich davon abgehalten, aufzustehen. Es passierte dann immer öfter, dass ich mich um 8 Uhr mit meinem Schlafanzug ins Bett gelegt habe. Und dann klingelte es um 14 Uhr an der Tür, die Kinder waren wieder zurück und ich war immer noch im Schlafanzug. Ich war nicht geduscht, ich hatte nichts geschafft, ich hatte kein Büro gemacht, ich hatte niemanden angerufen, ich war nicht einkaufen gewesen. Irgendwann wurde diese Uhrzeit, 14 Uhr, richtig bedrohlich für mich. Das hat mir Angst gemacht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mit Depressionen zu kämpfen hat, obwohl es bei mir durchaus Tage gibt, an denen ich schlecht aus dem Bett komme, zähle ich mich zu den Menschen, die nicht unter Depressionen leiden. Und trotzdem habe ich beruflich viel damit zu tun. Und damit meine ich gar nicht in erster Linie die Menschen, die an Depressionen leiden und zu uns in die Gemeinde kommen. Davon gibt es einige und das ist gut, dass die zu uns kommen. Ich meine aber in diesem Falle eine kirchliche Depression. Eine Grundhaltung des Überfordertseins, ein Verkriechen vor den Herausforderungen des Alltags, eine Lähmung angesichts notwendiger Dinge, die getan werden müssen. Konkret fällt mir zum Beispiel aus der Nachbarschaft ein, dass unsere Kirchenmitglieder immer älter werden. Obwohl wir viel für Kinder und Jugendliche anbieten, obwohl wir eine eigene Jugendkirche haben, können wir den Trend insgesamt nicht aufhalten. Die Jungen werden weniger im Verhältnis zu den Alten und manchmal finde ich mich im Sehnen nach einer Zeit von früher wieder, in der ich selbst noch als Kind in die Jungschar ging und die kirchliche Welt vermeintlich in Ordnung war. Angesichts dieser immensen Herausforderung geht es mir wie Kurt Krömer, der sich verkriecht, und ich möchte mir die Bettdecke über den Kopf ziehen. Und das ist genauso, wenn ich auf unsere Gottesdienste gucke. Offenbar ist das, was wir im klassischen Gottesdienst anbieten, für immer weniger Menschen relevant, obwohl wir, mein Kollege, unsere Predikanten und ich, eigentlich ganz gute Arbeit machen, obwohl wir uns Mühe geben und obwohl wir, finde ich, wirklich schöne Gottesdienste auf die Beine stellen. Die Menschen spricht das nicht an, weil sich die Welt da draußen verändert und wir mit unseren redelastigen Formaten am Sonntagvormittag nun mal schwer konkurrieren können mit Freizeit mit der Familie, in einer Zeit, in der gemeinsame Zeit so ein kostbares Gut ist, weil irgendwie alles schneller, voller und geschäftiger geworden ist. Und um das Ganze hier nicht kulturverdrossen klingen zu lassen, könnte man ja auch sagen, weil die Familien erkannt haben, dass die Zeit mit den ihren unfassbar wertvoll ist und gut investiert werden will. Die kirchliche Lebenswirklichkeit passt offenbar immer weniger zu der gesellschaftlichen Realität. Und das führt dazu, dass ich mir die Decke über den Kopf ziehen möchte, bis es wieder vorbei ist, bis alles wieder ist, so wie früher oder so wie ich mir heute das früher ausmale, denn freilich war früher auch nicht alles besser. Wir befinden uns in einer Phase der kirchlichen Depression und diese ergreift uns Landeskirchler genauso wie die Katholiken, wie die FEGs und die Baptisten. Was schreckt uns? Was ist das für ein Reflex, den wir da erleiden? Was macht das Kirchendasein so unfassbar depressiv? Ich glaube, dass es eine Mischung ist aus Überforderung, also letztlich einer Machtlosigkeit angesichts der Größe der Herausforderung. Zweitens einer Angst vor dem Unbekannten. Und drittens die existenzielle Angst vor dem Sterben. Was meine ich damit? Zunächst die Machtlosigkeit. Die Rezepte, die wir seit Jahrhunderten entwickelt haben, greifen nicht mehr. Das Freizeitverhalten der Menschen ändert sich. Sie engagieren sich punktuell statt dauerhaft. Das bekommen wir vor allem in der Besetzung von Gremien zu spüren. Sie handeln weniger aus Pflichtgefühl als aus einem Gefühl der Sinnhaftigkeit. Sie engagieren sich lieber dort, wo es ihnen sinnvoll erscheint, als dort, wo es von der Gesellschaft erwartet wird. Vor 30 Jahren war es vielleicht noch ein Aushängeschild, dass man in der Gemeinde aktiv ist, bei uns zum Beispiel Presbyter oder hier in der Gemeindeleitung oder wo auch immer. Heute ist es so, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Denn die Menschen stecken ihre Energie in Dinge, die sich ihnen als relevant erschließen. Und da haben wir als Kirche offensichtlich ein Anschlussproblem. Der Klimaprotest erscheint relevanter als die Diskussion über Gottesdienstordnungen. Sie merken, es geht mir gar nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Es geht mir schlicht darum zu zeigen, dass die gesellschaftlichen Betätigungsfelder sich verändern und das rasant. Und wir als Kirchen fühlen uns dem machtlos ausgeliefert. Die zweite Angst ist die Angst vor der Zukunft. Wenn ich auf das Altbewährte setze, dann weiß ich, dass das schon mal funktioniert hat. Über Jahrhunderte sind unsere Strukturen gewachsen. Sonntagvormittag war schon immer Gottesdienst, seit die Bauern gemerkt haben, dass nach dem Melken da diese Lücke ist, die man doch nutzen könnte. Die Arbeit fand schon immer in bestimmten Gremien statt und seit mindestens 30 Jahren hat man einen Worship-Teil im Gottesdienst. Selbst das vermeintlich Moderne hat eine Tradition und schon einmal seine Tragfähigkeit bewiesen. Alle neuen Wege sind dagegen Experimente mit unbekanntem Ausgang. Und die können Angst machen. Statt uns wie Abraham aufzumachen in unbekannte Länder, bleiben wir daher lieber bei unseren Fleischtöpfen, auch wenn sie vielleicht schon 100-mal aufgewärmt worden sind und dabei gar nicht mehr so wirklich gut riechen, vor allem für die Leute, die es nicht gewohnt sind. Kein neues Phänomen, die Bibel schreibt schon von genau diesen Ängsten, allerdings wendet sie sich auch entschieden dagegen. Dazu später. Die dritte Furcht ist die vor dem Tod. Wo die aktiven Menschen immer älter werden, wo sich weniger Jüngere finden, zumindest im Verhältnis zu den Älteren, da entsteht die berechtigte Sorge, dass die Letzten das Licht ausmachen. Und das wird passieren. Wenn wir weiter wacker von dieser Furcht getrieben sind, dass wir sterben, dann werden wir sterben. Denn dann werden wir verkrampfen, uns noch stärker an das Bewährte halten, das nicht mehr funktioniert. Wir werden sterben und ich meine es etwas ketzerisch, ich frage mich, was daran so schlimm ist. Ist nicht unser ganzes Leben ein Streben zum Sterben hin? Von dem Moment an, wo wir geboren werden, geht es aufs Ende zu und ich glaube, dass dies die Seele allen kirchlichen Handelns ist. Nur, wer sollte denn weniger Angst vor dem Tod haben, als wir Christinnen und Christen? Ist da nicht einer vom Tod auferstanden, einer, der gesagt hat, dass er ewig bei uns ist, bis an das Weltende, der gesagt hat, dass seine Gemeinschaft nicht vergehen wird? Wenn wir in unserem Kern nicht dieser Auferstehungsbotschaft trauen, dann werden wir weiter von der Angst vor dem Tod getrieben und sie wird mehr und mehr all unser kirchliches Handeln überlagern. Es sind diese drei Ängste, die uns in unserer kirchlichen Arbeit lähmen. Es sind diese drei Ängste, die verhindern, dass diese Kirche eine Zukunft hat. Und das betrifft uns alle, egal in welches Gebäude wir am Sonntag gehen. Solange wir Furcht vor dem Unbekannten haben, solange wir getrieben werden von der Sorge um die Zukunft, ja, solange die Angst vor dem Tod regiert, ist unsere kirchliche Gemeinschaft dem Untergang geweiht. Denn sie ist schwer. Gefangen in der Furcht, gebunden und ohne Leichtigkeit und dadurch als gesellschaftliche Größe vollkommen irrelevant. Weil sie weder in der Lage ist, den Menschen zeitgemäß zu begegnen, noch die Freiheit zu spüren, sich so zu bewegen, dass sie sich vom Neuen überraschen lässt. Das ist ein alter Konflikt, den wir hier ausfechten. Theologisch ist es der Konflikt aus dem noch nicht und dem schon jetzt. Es ist noch nicht so weit, dass wir sehen, wie Gott im Neuen wirkt. Noch sind wir gefangen im verwesenden Körper unserer Kirche. Und damit meine ich nicht uns Menschen als Einzelne, sondern im Gesamten. Noch sind wir gefangen in der Vergänglichkeit. Paulus hat gesagt, dass diese Vergänglichkeit die Spur der Sünde in unserem Leben ist. Die Angst vor der Nichtwirksamkeit Gottes. Die Angst, dass die Verheißung nicht greifen könnte. Und doch gibt es die Verheißung, die schon jetzt wirkt. Und sie spüren wir. Wenn Menschen erlöst sterben zum Beispiel. Es gibt ja auch dieses andere Sterben. Dass Menschen lebenssatt gehen dürfen, in der Zuversicht vor ihren Schöpfer zu treten. Gerade letzte Woche habe ich einen Menschen so in seinem Sterben begleiten dürfen. So zuversichtlich, dankbar, hoffnungsvoll. Ich wünsche mir das für mich, ich wünsche mir das für meine Kirche. Denn das Reich Gottes, die Hoffnung, der Glaube, die Liebe für das Zukünftige, die sollen hineinstrahlen in das, was uns heute schwer macht. Dass wir Leichtigkeit atmen können, dass schon jetzt das Aufblitzen von Gottes Verheißung in unserem Alltag, das soll mehr sichtbar werden, das wäre mein Wunsch. Denn am Ende kulminiert doch alles genau da rein, in Gottes Ewigkeit mit den Menschen, und damit bin ich beim Predigttext. Offenbarung 21, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Offenbarung 21, 4 bis 5. Siehe, ich mache alles neu. Alles. Es ist die Verheißung, dass am Ende der Zeit kein Stein auf dem anderen bleibt. Dass das, was für uns als Menschen im Kleinen gilt, dass am Ende unserer Zeit kein Baustein unserer DNA auf dem anderen bleibt, dass das auch für unsere Kirche gilt, fürs große Ganze. Alles wird auseinandergebaut, alles wird komplett neu gemacht und wir sind auf dem Weg dorthin. Und je näher wir dem kommen, desto mehr können wir damit anfangen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wenn ich mit älteren Menschen zu tun habe, dann verändert sich was in deren Wahrnehmung vom Leben. Dann werden Dinge auf einmal weniger wichtig und andere gewinnen an Gewicht. Das Tafelsilber zum Beispiel oder der gesellschaftliche Stand oder das Reisen, was sie früher so gerne gemacht haben, all das ist gar nicht mehr wichtig. Es wird abgeworfen wie Ballast. Alles organisiert sich neu im Angesicht der neuen Schöpfung. Jesus hat das vorgelebt, indem er angefangen hat, uns von der Last einer großen Tradition der Gesetzesausübung zu lösen, indem er auf den Glauben als alleinigen Weg setzte, indem er Riten über Bord warf, die uns in ewigen Diskussionen gebunden haben. Mit ihm hat die Zeitenwende angefangen, weg von einer Bindung an das Hiesige hin zu einer Bindung an das Dortige. Es ist Jesus, der uns die Freiheit gibt, uns darauf zuzubewegen, dass am Ende doch eh alles neu gemacht wird. Und all das, was wir festhalten, das kettet uns an die Angst vor dem Sterben. All das, was wir festhalten, nimmt uns ein Stück fester in die Schraubzwinge des Vergehenden. Darum dürfen wir als Kirche Dinge loslassen. Wir dürfen als Kirche Jesu Christi Dinge loslassen. Denn irgendwann macht er doch eh alles neu. Und je mehr wir uns lösen, desto mehr spüren wir, wie er trägt. Als ich in England gearbeitet habe, da habe ich eine Pfarrerin getroffen, die hat Gottesdienste auf dem Marktplatz gehalten und sie hat dafür ihre Kirche verkauft. In Bergisch Gladbach hat der Pfarrer bis vor einigen Monaten in einer Art Villa gewohnt. Diese wurde nun Geflüchteten zur Verfügung gestellt. Sich von Dingen zu lösen bedeutet, die Freiheit zu haben, Gottes Wege frei und ohne Last verfolgen zu dürfen. Natürlich schmerzt das. Eine aussterbende Gemeindegruppe über Bord zu werfen, die es seit 100 Jahren gibt, den Mütterkreis sein zu lassen, der sich in den 80ern gegründet hat, die Bibelstunde, die es doch schon immer dienstagsabends gab. All das erzeugt Trennungsschmerz, das erzeugt Trauer. Aber Gott wird abwischen alle Tränen und das nicht erst in der Zukunft, weil eine Gemeinde, die sich frei macht, sich auf den Weg in eine unbekannte Zukunft macht, ohne dabei die alten Dinge angstvoll festzuhalten. Diese wird Lohn ernten. Wir haben das schriftlich, das steht da. Wahrhaftig und gewiss ist das. Nur wie kriegen wir das zusammen? Wie kriegen wir die kirchliche Depression mit der Leichtigkeit von Gottes Verheißung zusammen? Das ist die große Schwierigkeit, denn natürlich kann ich all dem, was uns bindet, die Plausibilität nicht absprechen. Ich bin selbst gefangen und kann die Verheißung in den meisten Fällen nur auf einem sehr theoretischen Ohr hören. Dann entstehen Sätze wie, naja, man kann ja nicht alles auf einmal ändern oder man muss ja auch mal realistisch bleiben. Das sind angstvolle Sätze, das ist kirchliche Depression, der Gedanke, was, wenn die letzten Treuen nicht mehr bleiben. Das ist ein depressiver Gedanke. Ich kenne das aus meiner täglichen Arbeit. Ich weiß aber auch, dass Jesus Christus gesagt hat, dass er als Arzt zu den Kranken gekommen ist. Und ich bin froh, dass wir in einer Zeit leben, in der Depressionen nicht mehr als Befindlichkeit, sondern als ernsthafte Krankheit angesehen werden. Unsere Kirchen sind krank. Sie sind gefangen in einer Depressionsspirale aus Angst, die sie das Leben kosten wird. Und es ist unbestreitbar, dass wir es sind, die dieses Arztes bedürfen. Denn wir sind gefangen in einem System der Angst und diese Angst vor der finalen Veränderung ist nichts anderes als ein depressives System von Gedanken, die uns von Jesus wegführen. Die Depression führt dazu, dass Kleingläubigkeit und sündhafte Gedanken der Gottesferne sich in uns, in unserer Kirche, breit machen können. Die Depression führt uns von Gott weg und lädt uns dazu ein, an seiner Kraft zu zweifeln. Es ist dabei keine Sünde, die von einzelnen Personen betrieben wird. Wenn ich zum Arzt gehe, dann gibt es ja Krankheiten, die sind auf mein individuelles Handeln zurückzuführen. Wenn ich zu viel Schweinefleisch esse, zu viel arbeite, zu viel trinke, dann kriege ich irgendwann einen Herzinfarkt. Am besten mache ich dann noch keinen Sport. Und so gibt es auch Sünden, die auf individuelles Fehlverhalten zurückzuführen sind. Wenn ich meinen Nachbarn erschlage, dann kann man zwar sagen, dass es gesellschaftliche Gründe dafür geben kann, vielleicht war er auch nervig, am Ende bin aber ich es, der zum Marmoraschenbecher greift. Meine Sünde. Aber Depressionen sind keine individuelle Sünde. Nicht eine Person macht hier was falsch. Die Angst vor dem Sterben ist eine systemische Sünde, die nicht von Einzelnen ausgeht, sondern aus dem Zusammenspiel vieler Menschen heraus erwächst, so wie ein Stau nicht von einem einzigen Fahrzeug verursacht wird, sondern durch die unglückliche Verkettung verschiedener Autos. Wo viele Menschen Angst vor dem Vergehen haben, bestärken sie sich in ihrem Festhalten am Heute beziehungsweise an einem Früher, das romantisiert und überhöht wird. Wie bei einer Depression gibt es keine monokausale Entwicklung und der einzige Weg, dies zu überwinden, ist, sich einem guten Arzt anzuvertrauen, der einem hilft, das System, in dem man verstrickt ist, aufzudröseln und an einigen Stellschrauben zu drehen. Ein Arzt, der sich mit dieser systemischen Sünde auskennt, der die Agonie einer angsterstarrten Gruppe kennt und das tut er, das hat er uns zugesagt. Er sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Unser Arzt Jesus ruft in eine Gemeinschaft der Heiligen, die sich an der Zukunft orientiert, die auf die Verheißung hinlebt, dass er alles neu machen wird. Und so können wir unsere kirchliche Depression nur überwinden, indem wir uns diesem Arzt anvertrauen und sehr konkret seinen Beistand suchen, indem wir uns in seine verantwortungsvollen Hände begeben und sehr klar sagen, wir Kranken bedürfen des Arztes, wir sind die Sünderinnen und Sünder, wenn wir immer so weitermachen wollen wie bisher, getrieben von unserer Angst. Die Zukunft beginnt mit Jesus, mit dem, der verheißen hat, dass er bei uns ist alle Tage, dass er bei uns ist bis ans Ende der Welt, bis über das Ende unserer Kirche hinaus. Und dieses Ende der Welt hat längst begonnen. Spätestens seit Gott Mensch wurde, seit seine Geistkraft ganz spürbar durch diese Welt wabert und die Menschen mit sich reißt in eine verheißungsvolle Zukunft. Und jetzt wird's konkret. Nämlich die Frage, was heißt das jetzt für unsere Kirche? Erstens, halten Sie nicht am Jetzt fest. Gucken Sie nicht aufs Früher. Lassen Sie sich in Ihrem kirchlichen Handeln nicht davon treiben, was Sie gefangen nimmt. Drehen Sie sich nicht um sich selbst, sondern fangen Sie an, sich um die Menschen da draußen zu drehen. Mit ganz neuen Wegen, indem Sie herausgehen, auf die Menschen zu, mit ihnen sprechen und hören, was Sie von Gott brauchen, so wie Jesus das selber gemacht hat. Was willst du, dass ich dir tue? Jesus ist bei allen Menschen da draußen nicht weniger als hier bei uns. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo Gott weniger ist als an einem anderen. Und wenn man das mal prozentual sieht, gibt es viel mehr Gott da draußen als hier drin, weil dieser Raum hier drin doch kleiner ist als der Rest der Welt. Rausgehen, zuhören, uns als die Kranken sehen, die den Arzt da draußen suchen. Zweitens, haben Sie keine Angst vor dem Sterben. Etwas sein zu lassen kann heilsam sein, denn es setzt Ressourcen frei und es entlastet Ihre Hauptamtlichen. Wenn da eine neue Pfarrperson zu Ihnen kommen soll, dann geben Sie ihr keine Aufgaben. Sagen Sie nicht, montags ist das, dienstags das und mittwochs das. Halten Sie der Person den Rücken frei und schicken Sie sie nach draußen zum Arzt. Lassen Sie sie erstmal ein halbes Jahr den Stadtteil erkunden, ehe irgendwas von Ihrer Arbeit sichtbar werden soll. Wie es die Israeliten gemacht haben. Erstmal gucken, erstmal ins Land reingehen und dann beraten. Mose hat sogar nur geguckt, der ist gar nicht mehr reingegangen. Das ist der Weg. Drittens, machen Sie sich selbst frei, gehen Sie auf Abstand, damit Ihre Ängste keinen Andockpunkt mehr bekommen. Ich habe gute Erfahrungen mit Gemeinden gemacht, die sich 3 Monate lang ein Sabbatical verordnet haben, die gesagt haben, wir machen 3 Monate lang gar nichts, außer rausgehen und gucken und darüber reden. Keine Bibelstunden, keine Gottesdienste, nichts. Nur gucken, reden, beten. Das neu zu ordnen, was man hat, daraus Dinge zu bauen, unkonventionell. Eine Kirche in der Schweiz habe ich gesehen, die genau das gemacht hat. Die hat alles eingestellt, hat sich mal angeguckt, wo sind wir hier eigentlich und hat gemerkt, wir sind mitten im Ort. Hier ist ein Riesenplatz. Den haben sie umgepflügt, einen Spielplatz draufgesetzt, daneben eine Jurte und machen da jetzt christliche Arbeit mit den Menschen, feiern Gottesdienst mitten unter ihnen. Alles neu gedacht. Die Kirche bleibt sonntags leer. Das geht, wenn man Mut hat. Und als letztes, trauen Sie der Verheißung. Malen Sie in der Gemeinde eine Wand weiß. Oder nehmen Sie die hier, die ist ja schon weiß, und hängen Sie 2 Eddings dran, einen roten und einen schwarzen, und schreiben Sie mit dem roten alles auf, was Sie lassen. Alles, was Sie lassen wollen als Gemeinde. Und je mutiger Sie darin sind, Dinge zu lassen, desto mehr Mut setzen Sie der Angst entgegen. Und dann schreiben Sie mit dem schwarzen Stift, was Sie für Wünsche von den Menschen hören. Von denen da draußen, nicht von denen hier drinnen. Denn das hat Jesus gemacht. Er hat die Menschen gefragt, was willst du, dass ich tue? Und hat sich das auf seine innere Agenda geschrieben. Rot, alles, was sie lassen. Schwarz, alles, was sie hören. Daraus entsteht ihr Plan. Und bleiben Sie der Verheißung treu. Die Verheißung dessen, der gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Amen.